Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
7 Tage, 7 Songs. Der Music and Talk Podcast mit Matthias.
Achtung, Pohlmann Spezialausgabe.
Hallo, hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Ingo Pohlmann.
Hallo Ingo, ich freue mich total, dass du hier bei mir bist. Eine ganz, ganz spontane Geschichte. Ich habe vor kurzem angefragt, weil du jetzt nochmal eine EP rausgebracht hast mit ein paar Tracks, da kommen wir nachher noch zu, mit ein paar Songs, weil du auch im Moment auf Tour bist. Und ich freue mich wirklich, weil ich höre deine Musik schon ziemlich lange. Bin auch schon auf, ich weiß nicht, 4 Konzerten, 5 Konzerten gewesen. Also ich habe dich auch schon einige Mal live gesehen. Von daher ein besonderes Vergnügen. Mal gucken, wo wir denn so hinkommen mit den Fragen. Ich möchte natürlich, dass wir dich den Hörern so ein bisschen vorstellen. Und vielleicht kannst du so ganz kurz und knackig was zu dir erzählen, seit wann du Musik machst.
Ja, mein Name ist Inge Pohlmann. Ich mache Musik seit ich 18 bin, jetzt bin ich 50, rechnet euch das aus. Und mit 27, 28 meine ich, wäre ich da alt gewesen. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Habe ich einen Song rausgebracht, der hieß Wenn jetzt Sommer wäre. Der ging dann ganz gut durch die Radios in Deutschland und jetzt mittlerweile bringe ich meine 8. Platte raus und das hat sich alles weiterentwickelt. So, wer nur den Sommersong kennt, kennt quasi einen so einen kleinen Aspekt, der auch wichtig ist, aber das hat sich natürlich verändert auch.
Du hast früh angefangen. Wie bist du zur Musik gekommen? War die Gitarre, du spielst Gitarre, war das dein erstes Instrument?
Nee, ich habe mir das Ding beigebracht auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Schule. Ja, und da musste ich schon mit 9 Jahren durch die Winterkälte und den, und durch den Wald. Und der Wald war ein bisschen gruselig. Und
ja, damals waren die Winter ja auch noch hart, ne?
Ja, ich komme aus Reda-Wiedenbrück, das ist bei Gütersloh. Reda-Wiedenbrück kennt man vielleicht durch den schlimmen Schlachter Tönnies.
Ja.
Naja, genau. Und und da durch den Wald, ne, dann habe ich immer gesungen. Und mit 16 hat mein Bruder gesagt, hat sich in der Dusche dann immer so Vollgas gegeben, hab, jetzt kannst du bald Eintritt nehmen. Und der hat mir dann meine erste Band vermittelt. Und ich war erstmal nur Sänger und bin viel später erst zur Gitarre gekommen. So mit 25, 26 habe ich erst angefangen.
Wenn man dich so auf der Bühne sieht, dann eben auch ganz oftmals so, wirklich so alleine mit deiner Gitarre, hast du auch so eine typische Karriere gemacht und hast dann so als Straßenmusikant vor irgendwelchen Kaufhäusern in Einkaufspassagen gestanden oder ist das eigentlich so komplett an dir vorbeigegangen?
Nee, das hab ich gar nicht gemacht. Ich habe meine private Musikschule war letztendlich, erstmal bin ich in Münster gewesen, ne? 5 Jahre habe ich da gewohnt und habe da eigentlich Heavy Metal gemacht.
Also, okay, ja.
Genau, zwei riesengroße Marshall-Wände im kleinen verschimmelten Proberaum, da musste man gegen anschreien, ne? Mit 2 Gitarristen und so. Und unsere Vorbilder waren eigentlich, abgesehen vom Metal, den die Jungs mehr gehört haben als ich, war eher grungy. Waren das aber so Skank and Nancy und Face No More ganz besonders, fand ich großartig. Ja, genau. Und dann hat sich das aber wirklich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Nachdem ich dann nach Hamburg gezogen bin, habe ich als Kellner gearbeitet, habe eine Gitarre auf den Tisch gelegt. Mein Vater war Bauunternehmer, der hat immer gesagt, den kennen wir alle, den Spruch, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und ich als Kellner, als Barkeeper, der dann alleine für den kleinen Laden zuständig war an so einem Abend. Ich habe so ein Schild hingestellt, Gitarre daneben, habe gesagt, wer spielen kann, kann auch saufen. Und habe dann jedem, der ein Lied gespielt hat, umsonst ein Bier gegeben. Ne? Und dann kamen halt immer mehr Musiker da rein, ne, die halt umsonst eintrinken wollten. Und dann waren wir irgendwann tatsächlich die richtige Horde an Singer-Songwritern, die später auch weitergekommen sind. Da ist so eine Käthe bei gewesen, Käthe Sieland ist dann jetzt, wohnt jetzt in Berlin und so. Und dann sind aber auch Leute reingestolpert, die schon zu einer gewissen Berühmtheit gelangt sind damals. Das war dann Jan Plefka von Selig. Das war einer der Gründe, warum ich nach Hamburg gezogen bin. Wegen Selig.
Cool. Ja, den kriege ich dieses Jahr irgendwann auch noch in Podcast. Da freue ich mich drauf.
Und dann stolpert der Typ in meine Kneipe und singt ein Lied. Das war schon krass. Dem kennen wir uns auch einfach. Henning Wehland von den H-Blocks. Ja, ich bin 5 Jahre in Münster, wo der Typ herkommt. Und dann fahre ich nach Hamburg und lege eine Gitarre auf den Tisch. Und dann stolpert Henning Wehland rein und wird mein Manager 10 Jahre lang. Also das kann man nicht planen. Das passiert dann einfach. Und wir haben abends um 9 Uhr angefangen und mittags um 1 Uhr den Laden manchmal erst zugemacht und haben die ganze Nacht Musik gemacht. Und das war eigentlich meine Musikschule. Und in diesen Zeiten habe ich auch eben, wenn jetzt Sommer wäre, geschrieben, nicht für eine Plattenfirma, nicht für einen Hit, nicht für die Radios, sondern um am nächsten Montag bei meiner Kneipenschicht ein gutes Lied zu haben.
Du hast ja eben ganz am Anfang schon eben den, ja, ist es dein größter Hit, wenn ich jetzt Sommer wäre, angesprochen?
Ja.
Wahrscheinlich zumindest, was das Airplay betrifft.
Ja, genau.
Du hast aber auch, das war nicht der erste Song, den du veröffentlicht hast, ne? Du hast, ist der auf deiner ersten LP zwischen Heimweh und Fernsucht, ist der gar nicht drauf, ne? Der ist danach erst rausgekommen.
Genau, auf der ersten ist er gar nicht drauf und dann in der Zeit habe ich in Münster aufgenommen mit Henning und Jan Löchel und bin dann zu Christian Neander, Selig. Also meine Selig-Träume sind ja wirklich komplett in Erfüllung gegangen damals. Und bin dann mit dem Gitarristen in Berlin ins Studio gegangen und dort wurde dann, wenn jetzt Sommer wäre, aufgenommen.
Die andere Geschichte merkt man eben schon auf dem ersten Album, dass du sagst, ne, weg von dem Metal und weg von dem ganzen anderen, also diese Singer-Songwriter-Geschichte, da ist dieser wundervolle Song Morgen schon drauf. Also den finde ich, den spielst du auch immer noch live auf deinen Konzerten und ist das auch wirklich so einer, ist der auch dort entstanden in diesem Kontext mit dieser selbstinszenierten Musikkneipe? Oder?
Ja, das Interessante ist, den Song, der wurde aufgenommen in Münster. Und da kannte ich noch Hagen Kur nicht, mittlerweile festes Mitglied meiner Band, mittlerweile ist gut gesagt, eben seit 17 Jahren fast. Und der kam irgendwann, das ist so 2,5 Meter großer Cellist, ja, also, und dann kommt er in diese kleine Kneipe und da war das Lied schon aufgenommen, morgen schon. Und dann hat er dazu Cello gespielt und wir haben gedacht, das ist ja, was ist das denn für Typ? Ja, und dann ist der halt Teil meiner Gruppe geworden und wir haben das Lied so nie wieder aufgenommen. Wir spielen das immer live mit Cello und alles. Ja, und das werden wir auch nicht aufnehmen, damit die Leute das live genießen können und zu unseren Konzerten kommen. Es ist sowieso so eine Strategie von mir, dass gewisse Dinge werden so niemals aufgenommen werden. Die Leute können live kommen und sich das anhören und es wird keine Live-Aufnahmen davon geben.
Eine ziemlich gute Strategie. Man muss die Leute ja auch immer wieder neugierig machen und was denn noch so.
Man kann es eh nicht darstellen, finde ich immer.
Nein, also es ist wirklich.
Live-Konzert kannst du mitfilmen und drehst total durch. Dann guckst du das nachher an, denkst, ja, war ja ganz gut, aber die Aufnahme wird es einfach, auch die Bildaufnahme, es wird das nie wieder geben, wenn ein Konzert. Nicht so richtig leicht zumindest. Egal, ja, Entschuldigung.
Ja, nee, alles gut. Und gerade auch dieser Titel Morgen schon ist mit Cello live ein absoluter Gänsehautmoment auf jedem Konzert, also finde ich.
Ja.
Zumindest, also wir werden ja noch ein bisschen Werbung für deine Konzerte machen, kommen wir daher hinten noch, was noch alles so ansteht. Aber lohnt sich alleine deswegen schon diese Cello-Variante mit auf der Bühne.
Spielen wir auch gerade wieder das Lied.
Ja, ist eine wirklich total tolle Sache. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem größten Hit, wenn jetzt Sommer wäre. Ist der ist auf der Fliegende Fische drauf, der Song. Ist der vorher drauf gewesen und ist rausgekommen und ist dann aufgrund des Erfolges auf die Platte raufgekommen? Ich habe das so zeitlich gar nicht so.
Der Song wurde erstmal veröffentlicht, der heißt ja, wenn jetzt Sommer wäre. Der war schon fest, war Bestandteil dieser Platte. Ja, war klar, war auch danach für die Plattenfirma klar, dass das die erste Single-Auskopplung wird. Und da war dann, den haben wir im Winter veröffentlicht, im Februar. Dann haben wir ein Video gedreht, das noch im Schnee war. in Hamburg im Stadtpark haben wir dann Fans eingeladen, die dann quasi gegrillt haben, halt im Winter, in der Wintersituation, ne, im Stadtpark grillen. Und das war das erste Video. Und dann haben wir das eingereicht und dann war sich MTV, damals war MTV und Viva noch sehr, sehr, sehr wichtig. Also ja, wenn du die gehabt hast, hast du Radio gehabt. Wenn du die nicht gehabt hast, hast du auch keine Radio-Plays gekriegt. Umgekehrt ging es auch. Viele Radio-Plays haben dich dann auch zu MTV und Viva gebracht. Aber die Katze hat sich immer einen Schwanz gebissen. Einen von denen musstest du irgendwie kriegen. Und du wusstest nie, wie du dieses Haus, wie rum du dieses Haus anfängst zu bauen. Vom Dach nach unten oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall hat Viva und MTV uns nicht erstmal überhaupt nicht gespielt. Und dann kamen die Radios auch nicht an den Start. Und dann meinten die von MTV, ja, das ist ja jetzt ein Schneevideo. Wir haben ja jetzt schon März, April, also wir spielen jetzt sowieso keine Schneevideos. Bei uns ist jetzt Frühling. Ihr könnt jetzt hier nicht mit dem Schneevideo. Und dann waren wir natürlich empört, aber dachten so, ja, weißt du, damals haben Videos noch Geld gekostet. Ne?
Ja, ja.
Heute drehst du für 500 Euro ein Video und damals bist du immer mit einem billigen Video bei 15.000 Euro angefangen.
Ja.
Das war ein billiges Video.
Ja.
Und D-Mark, weiß ich, war das D-Mark? Nee, es war ein Euro noch. Oh, schon, klar, sicher. Und dann zuckte das Lied aber im Radio tatsächlich ohne Viva und MTV, als die Sonne aufging im März, April, Mai. Und dann wurde das rauf und runter gespielt auf einmal. Und dann haben es auch MTV und dann haben wir nochmal ein Video gedreht auf dem Malle.
Ja, was ja schon irgendwie ganz merkwürdig ist, weil es hat sich ja wirklich es hat sich ja zum Sommerhit entwickelt, zum großen Hit. Und ja. Der Text ist ja eigentlich, wenn jetzt Sommer wäre, also ist ja eigentlich kein Sommer. Von daher passt da natürlich die Originalaufnahme mit dem Winter eigentlich, wenn man sich den Text ganz genau anhört, passt ja viel besser.
Irgendwo passt die Ironie da immer rein. Ne? Wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt, weil du nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, weißt du, die Sommersituation in dem Lied ist auch beschrieben. Irgendwo passt er in beide Regionen rein, aber die Hauptaussage ist natürlich, ich bin im Winter und mir ist kalt. Was will ich jetzt alles machen?
Ja, aber wenn ich den Song im Radio höre, dann ist es tatsächlich nicht im Winter jetzt. Auch jetzt nicht mehr. Der wird immer im Sommer gespielt.
Der wird gerne im Sommer gespielt, aber er wird auch ironischerweise im Winter gespielt. Wenn es richtig schneit, kriege ich Airplays. Das merke ich immer.
Okay.
Der GEMA.
Ja, es sind noch weitere total tolle Songs drauf. Also meine Familie und ich, wir lieben tatsächlich auch Mädchen und Rabauken. Also ich hab zwei Mädchen, zwei Töchter und da hat das damals wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich glaube, das ist immer noch der Song, den sie wahrscheinlich am lautesten mitsingen.
Ja, wir haben gerade in Berlin gespielt. Das war Wahnsinn, was da los war. Ich habe mich gefühlt wie 2008. Das ist, und Mädchen Rabauken musste ich auch gar nicht mehr mitsingen. Die haben von vorne bis hinten alles mitgesungen und sind da abgegangen. Das, als ob ich gerade erst rausgekommen wäre mit den Songs.
Ja, finde ich total klasse.
Ja, es war toll.
In 2010 konntest du noch ein bisschen zumindest von dem Airplay an die Erfolge anknüpfen mit König der Straßen. Das Lied König der Straßen ist auch relativ viel gelaufen. Und da komme ich aber jetzt gleich zu einer anderen Frage. Ich habe gerade von meinen Töchtern erzählt, die auch Riesenfans immer mit auf den Konzerten waren. Und die Emma hat gesagt, ich soll dich doch mal fragen. Da ist der Song für dich drauf.
Deine Tochter heißt Emma.
Ist der für wen bestimmt ist oder ist das ein allgemeiner Liebessong? Hast du deine bestimmte
Song gehabt? Für dich ist eine Mischung tatsächlich. Die zweite Strophe ist für meinen Bruder. Da habe ich früher auch gar nicht so, das habe ich früher gar nicht rausgeholt, dieses Thema meines Bruders, der an Krebs gestorben ist. Das war lange Zeit nicht Teil meiner Außendarstellung, ne? Fast schon. Weil man ja als Künstler irgendwie, wenn man über sich redet oder das in Songs verpackt, dann ist das natürlich immer auch Teil der Kunst, aber auch immer auch Teil des Geldverdienens. Wir machen ja natürlich auch, damit streiten wir unseren Lebensunterhalt als Künstler. Ne? Dafür muss man sich nicht entschuldigen, aber trotzdem ist es so, dass ich das immer speziell fand. Ich habe viel, viel später dann doch ein Lied über meinen Bruder geschrieben, aber hier ist er versteckt in dem Lied noch und das ist die Löwenbrüder, ne? In der zweiten Strophe. Die erste Strophe war tatsächlich für ein Mädchen. Ja, also der Song hat zwei ganz, ganz unterschiedliche Quellen. Und was lustig ist, mein Vater war Bauunternehmer und die Löwenbrüder von Astrid Lindgren fanden wir großartig. Ja? Er und ich zumindest, also auch eben, weil er an Krebs gestorben ist und die Geschichte von Astrid Lindgren ja auch das beinhaltet. Und dann haben wir immer Löwenbrüder geguckt und viel später ist mir aufgefallen, dass man Bauunternehmer Baulöwen nennt. Das war krass. Das war weit nach dem Lied. Also, willst du am See auf mich warten, wie es die Löwenbrüder taten? Und das war immer die Sache in dem Film von Astrid Lindgren, ist das ja so, dass der eine Bruder stirbt und dem anderen sagt so, ich werde auf dich warten, ne, in Nangiala am See. Ne? Also, wenn du ankommst, dann stehe ich da schon und schmeiß und stehe mit einer Angel am See. Ja. Genau.
Eine Frage, die mich interessiert, weil wir nämlich gleich auch noch schon ein bisschen weitergehen in der Chronologie mit deinen Platten. Bist du Star Wars-Fan?
Ja, also der des Baujahres schon alleine. 72er Baujahr. Ich habe das in jungen Jahren schon im Kino gesehen und diese ersten Teile und das hat mich immer extrem fasziniert. Und ich bin aber nicht nur Star Wars-Fan, ich bin extremer Science-Fiction-Fan.
Okay.
Aber Science Fiction ist dann eben für mich auch Philip K. Dick und die Bücher von ihm, worauf dann letztendlich Blade Runner, Total Recall, I, Robot, überall siehst du in allen guten alten Science Fiction Filmen, die auch ein bisschen philosophischen Charakter haben, gerne mal inspiriert bei Philip K. Dick. Das war schon wirklich ein Genie, der Typ.
Ja, um den Hörern klarzumachen, warum ich frage, wenn ich chronologisch vorgehe, wir sind quasi jetzt ein bisschen vorgesprungen und sind eben ein bisschen weiter. Und da ist das Album 2013 Nix ohne Grund. Und da ist mein absoluter Lieblingssong drauf, der heißt nämlich Star Wars.
Ja.
Wo du dich quasi mit der Aussage von Yoda auseinandersetzt.
Ja.
Train yourself to let go. Ja. Everything you fear to lose und das finde ich, fand ich total, erst habe ich den Titel von Star Wars, habe ich angehört und plötzlich irgendwie so, man fängt sofort an so, also ich habe angefangen so ein bisschen mitzuwippen und dann immer wieder der Refrain, ist diese Zeile, ist das eine wichtige Zeile für dich, so prinzipiell?
Ja, natürlich, also man muss dazu auch ein bisschen die Szene kennen, aus der sie entspringt.
Ja.
Also, das ist übrigens, die Szene entspringt aus den neu gedrehten Teilen und dann der dritte der neu gedrehten Teile. Und Anakin Skywalker befindet sich da gerade im Zwiespalt und kann jetzt nochmal sich entscheiden, entweder Darth Vader zu werden, dieser fiese, schwarze Typ, oder er reißt sich nochmal am Riemen und wird vielleicht ein Jedi-Ritter. Und die dunkle Seite, also er sieht, dass seine Frau stirbt auf unsere Ist, also auf unsere wirkliche Welt, wenn man das mal transformieren möchte. Du siehst halt, dass jemand todkrank in deiner Familie und er wird sterben. Und die Angst vor dem Tod oder generell Angst macht aus uns ja gerne mal so unüberlegte oder Wesen, die wir irgendwie auch gerne mal einen Fehler machen. Und in dem Moment hat Anakin diese beiden Unterhaltungen, einmal mit Palpatine, das ist ja dann der Sith Lord, der Böse, und dann eins mit Yoda. Und dieser Palpatine sagt ihm, ey, das mit deiner Frau kriegen wir hin. Wenn du erstmal so ein Sith wirst, ne, dann kriegen wir, also wir haben die Möglichkeit, Leute vom Tod zu retten. Ne? Und dann hast du deine Frau auch wieder und dann ist alles cool. Du musst nur eben ziemlich bösartig werden und mal eben kurz im Kindergarten alle umbringen. Ne? Ja. So, ja? Danach bist du auf jeden Fall einer von uns, wenn da die Köpfe rollen. Und ja, das ist dann die eine Möglichkeit, die er hat. Die zweite Möglichkeit ist dann, er unterhält sich da mit Yoda, so eine ganz filmisch Szene ganz gut gemacht, weil die Rollladen sind halb runtergelassen. Es ist Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht auf seinem Gesicht, was also eben darstellt, dass er jetzt nochmal, also wirklich 50-50 ist.
Ja, zwischen Licht und Dunkelheit, ja.
Ja, genau. Und dann Yoda, der zwar locker mal eben einen X-Wing aus dem Moor ziehen kann, mit seinen drei Fingern, die er hat, und der Macht, ja. Das ist aus den alten Teilen. Also Yoda hat natürlich auch, reden wir hier von Macht, wir reden hier von Science-Fiction und Fantasy, ne? Und Yoda hätte jetzt die Möglichkeit, auch ihm irgendwie natürlich beizustehen mit dem angehenden Tod seiner Frau, die er ja so liebt. Aber Yoda sagt ihm erstens, er wird noch kein Jedi-Meister, weil er so ungeduldig ist. So, da ist er schon mal sowieso negativ eingestellt, weil er eigentlich immer mehr von sich erwartet und glaubt, als er vielleicht ist. Und dann sagt ihm Yoda, was deine Frau angeht, train yourself to let go of everything you fear to lose. Also die haben sich halt irgendwo aus dem Buddhistischen das entlehnt, denke ich.
Ja, ja.
Und bei Star Wars und haben dann halt diese asiatische Weisheit oder diesen Kalenderspruch da rausgehauen, aber der eben sau schön ist. Und in diesem Moment hat einfach Anakin nicht gereicht. Ja. Einfach diese
war zu wenig. Ja.
War zu wenig. Er ist dann doch lieber in den Kindergarten. Relativ rabiat. Und ja, für mich ist das immer, zeigt das eben immer, den Verlust, den wir haben. Ich habe in dem Song das so tief nicht dargestellt, wenn ich jetzt das, so wie ich dir das gerade alles erklärt habe, was mich an diesem Spruch halt tatsächlich in seiner Tiefe berührt hat. Wenn ich der Song ist ja easy, wie er anfängt. Du kannst der Gewinner sein von Autohaus und Sonnenschein. Ein Aufenthalt mit John Paul George und Ringo. Ich habe den Text dann mit einem Kumpel geschrieben, später. Marc Tavassol, der ist der von Selig, der Gitarrist. Oder er hat Bass gespielt bei Selig, genau. Und und ich hatte immer die Idee, dass ich diesen Spruch und diese Art und Weise, Verlustängste zu bearbeiten, mit diesem Spruch quasi, ja, genau, zu einem Lied mache.
Es ist ja auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise gelungen. Und ja. Man kann das eben auf, also so wie du es erklärst, auf die Todgeschichte, ne?
Ja, genau.
Sterbegeschichte beziehen. Man kann es aber auch auf ganz viele andere Sachen, auch auf materielle Sachen.
Natürlich, so wollte ich es auch halten. Ich wollte es nicht gleich wieder das Riesenfass aufmachen. Ich neige dazu gerne. Und das mache ich ja auch hin und wieder, aber manchmal muss man auch einfach es ein bisschen easier lassen. Und ich glaube, die Aussage an sich ist schon deep genug und die allermeisten können es auch für sich so verwenden. Es ist tatsächlich ein. Der Song ist mit Wenn jetzt Sommer wäre, das merkt man auf Konzerten schon, glaube ich, auch das meistgemochteste.
Ach, tatsächlich? Hätte ich jetzt gar nicht.
Star Wars geht es extrem als Single wahrnehmbar. Ja. Auf meinen Konzerten, wo die Leute hinkommen, die meine Lieder kennen, wenn ich auf einem Festival spiele, wo man mich nicht wirklich kennt, beziehungsweise nur Wenn jetzt Sommer wäre, ist natürlich das anders.
Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, muss ich ganz kurz springen, und zwar zu deinen Liedern, zu deinen Live-Auftritten. Ich habe irgendwann vor 6, 7 Jahren, ich weiß nicht genau, ich weiß nur, dass es in Oldenburg war, als ich gesehen habe, kann auch schon länger gewesen sein, da hast du den Song Bordsteinbar gesungen und den hast du danach auf keinem Konzert mehr, wo ich gewesen bin, gesungen. Und ich habe immer nach diesem Song gesucht und gestern, bei der Recherche, wo ich mir mal alles angehört habe, habe ich gestern festgestellt, dass dieser wundervolle Song, den ich so, so ein kleiner, großer Song, dass der tatsächlich irgendwie noch rausgekommen ist. Und ich habe mich gestern tatsächlich wahnsinnig gefreut und war wahnsinnig überrascht, weil ich immer wieder gesucht habe, gibt es den irgendwo auf YouTube, irgendein mitgefilmtes Geschichte? Und gestern bei der Recherche taucht er plötzlich auf. Also,
wo hast du ihn denn dann gefunden?
Ich habe ihn über Spotify gefunden.
Ja, meine ich doch. Es gibt gewisse Lieder, die sind nicht bei Spotify. Ne? Also Ziellos zum Beispiel.
Es gibt irgendeine Special Edition, Bonus-Track Edition von irgendwas. Und da war er gestern drauf. Und als ich aber ganz genau immer gesucht habe mit dem Titel und so weiter, habe ich ihn gar nicht gefunden. Also eine sehr schöne Überraschung, weil ich liebe diesen Song. Der ist so
Ist Tom Waits war die Inspiration. Ich bin großer Tom Waits-Fan auch. Und
den hast du aber dann gar nicht mehr so oft auf Konzerten gespielt.
Ne? Doch, das ist manchmal das letzte Lied, das wir spielen. Also, aber auch nur, wir spielen lange Konzerte. Mhm. Und die Bordsteinbar ist ein 6/8, das ist ein, wir haben uns alle im Arm, ne? Und auf der Bordsteinbar, auf der Bordsteinbar, da geht immer noch was zu Ende, das schon zu Ende war. So, und das ist ein Lied, das man eigentlich zum Schluss spielt. Du kannst das nicht in der Mitte vom Set spielen.
Ja, ist.
Und wenn wir einen erhabenen Schluss gefunden haben, jetzt sagen wir mal unterwegs oder so, oder an Mina und merken, alle sind wirklich richtig selig, ne? Dann ist Bordsteinbar immer noch nass im Ärmel, aber nur, wenn sie einfach echt nicht genug kriegen. Wenn wir nach der zweiten Zugabe runtergehen oder so, die wollen einfach nicht, dann kriegen sie das Ding auf jeden Fall nochmal.
Ah, okay. Weil, wie gesagt, ich habe dich danach noch mindestens 2 oder 3 Mal gesehen und dann habe ich auf den Song gewartet und er kam nicht mehr. Deswegen habe ich.
Es tut mir leid, ja. Bei 8 Platten haben wir auch so 100 Lieder.
Ja, natürlich.
Und wir müssen uns irgendwann. Ich kann auch gar nicht alle ständig aus dem Stehgreif spielen, weil ich mir die Akkorde wieder vergessen habe. Aber Bordsteinbar geht. Ja, warte mal.
Okay.
Du wäschst mich ja zu Hause. Wenn du schon, warte, Kopfhörer. Wenn du den schon nie hörst, Dorn.
Ja.
Hörst du die Gitarre?
Ja.
Hörst du alles?
Ich höre alles, ja.
Ich bin sehr, sehr müde und kaputt. Und meine Pläne liegen in Schutt. Und Asche fällt mir vom Gesicht. Mein Geld und ich, wir liegen auf der Straße. Oh, und ich erzähl mir was. Oh, und die Sonne nimmt Platz auf dem Häuserdach. Auf der Bordsteinbar. Auf der Bordsteinbar, da geht immer noch was zu Ende, das schon zu Ende war. Auf der Bordsteinbar, auf der Bordsteinbar, da macht alles länger Sinn, als es sinnvoll war, als es sinnvoll war.
Ja, ich danke dir. Super spontan, total klasse. Ich
in meiner Stammkneipe. Morgens um 6.
Ja. Oh ja, ja, du hast echt eine Freude bereitet. Sehr schön. Hast du denn jetzt, du bist gerade auf Tour, ne? Hast du den schon einmal gespielt? Haben die schon dich lange herausgefordert?
Ja, in Köln war es dann wieder soweit. Die Rheinländer haben ein extremes Energiepotenzial, muss man sagen. Und da haben wir den auch gespielt, ja.
Wie lange bist du jetzt noch auf Tour? Wo geht's noch hin?
Jetzt, die nächsten Sachen, genau, wir fahren jetzt nach Nürnberg, München, Stuttgart, das ist die nächste Rutsche.
Okay, und geht jetzt noch bis Ende Februar oder sowas, das heißt, der Podcast wird bis dahin schon rausgekommen sein, also jeder, der es noch hört, guckt mal irgendwie bei Ingo.
Hamburg.
Guck mal auf allen Seiten, wo du auf allen Kanälen und versuchst mal noch irgendwo dich live zu sehen, weil das macht wirklich unheimlich viel Spaß.
Also wer ein großes Konzert sehen will mit ordentlich Tamtam, das wird dann auch Hamburg sein.
Am
19.
Oh, ist ja nicht mehr so lange hin, aber...
Februar, genau.
19. Februar. Ja, super. Mhm. Alles klar. Ich habe noch ein anderes Ding. Du hast... als letztes nochmal ein Projekt angefangen, das heißt Dingo Ingo.
Ja.
Das heißt, das sind eigentlich Songs für Kinder.
Ja.
Da tauchen auch einzelne Songs. Ich habe das letzte Woche irgendwo auf irgendeinem Sampler drauf gesehen, weil die Käthe, die ich bei mir im Podcast hatte, die hatte auch auf dem Sampler irgendwas drauf gehabt. Und,
Käthe Sieland?
Ja. Und der Matze Rossi, den hatte ich bei mir auch schon, der hat auch auf irgendeinem Sampler was drauf. Also irgendwie scheinen ganz viele Künstler irgendwie auch so im Bereich für Kinder irgendwie was zu machen. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du da...
Wie bin ich auf die Idee gekommen? Das ist angefangen mit einer Sache, die heißt Unter meinem Bett.
Ja.
Und die haben mich angefragt, also die haben ja ganz viele Künstler angefragt,
ja,
ob man Bock hätte, irgendwie mal so eine Compilation zu machen, ne? Mit, wo jeder Künstler mal ein Kinderlied schreibt, besonders wenn man in das Alter gekommen ist, selber Kinder zu haben. Und deswegen bin ich da auch mit reingekommen, irgendwo in die Idee, glaube ich. Und da habe ich gedacht, ja, klar, finde ich gut. Und dann habe ich da Maulwurf geschrieben für die. Mhm. Ein Song über einen Maulwurf, der sehr neugierig ist, aber ja nur einen ganz kleinen Kopf hat. Aber wo ein Gehirn drin ist, da ist Endlosigkeit. Da passt viel rein. Und dieser Maulwurf geht dann so eine Entdeckungsreise. Findet dann unten, ganz, ganz tief unten so einen See und da lernt er dann einen Fisch kennen, ein unterirdischer See. Und genau. Und dann hat mich noch Giraffenaffen angefragt. Giraffenaffen ist dann so etwas größere Version. Da sind dann auch sehr bekannte Leute, die da mitmachen. Da habe ich dann was gecovert. Jule wäscht sich nie, heißt das Lied.
Ah ja, das habe ich gehört.
Und
ja.
das ist dann auch richtig gut eingeschlagen da auf der Platte. Jule wäscht sich nie. Und das ist aber nicht von mir, das ist ein Cover. Und ich glaube, der Mann heißt Wolfgang. Ich habe dann, das ist jetzt sehr traurig, dass ich den Autor dieses Liedes gerade nicht parat habe. Genau, ja gut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache selber mal einfach eine Platte, weil so viele Songs und so viele Ideen dann mit meiner Tochter dazu kamen. Ja, dann habe ich mal eine Kinderplatte gemacht, weil ich dachte, das ganze Material schreibt sich wie von selbst und so war es dann auch. Das war dann auch Corona-Zeit.
Da habe ich eine Frage zu einem speziellen Song, nämlich das Wespenlied. Das Wespenlied, das auf dem Dingo-Ingo-Album drauf ist, hast du vorher auch schon gespielt, als ein Pohlmann-Song.
Ja, genau.
Da heißt er noch, wenn die Wespen kommen.
Ja, ja. Ja, aber der ist da mit Drogen, ne?
Ja, genau.
Also der Ghetto-Blaster hat die Musik aufgeblasen, ein Luftzug von Haschisch, Barbecue und Haschisch auf dem Rasen. Wodka Orange fließt in rauen Massen und der Pfandsammler kann seinen Pfand kaum fassen. Und die Kinderversion ist natürlich der Ghetto-Blaster. Der hat die Musik aufgeblasen und der Bass fliegt mit den Insekten über den Rasen. Fanta Orange fließt in rauen Massen.
Das fand ich total spannend, wie so ein Song, der ja vorher, der war wahrscheinlich vorher als Wenn die Wespen kommen schon da. Und du hast dann gedacht, das passt eigentlich vom Thema her ganz gut. Also nicht die Drogen,
aber
es ist auch ein schöner Rhythmus. Und
tierisches ja. Lied. Monster-Song.
Ja, total klasse. Und hast es dann quasi für die Kinder irgendwie umgedichtet.
Damit wollten wir nochmal aufbereiten, dass, ja.
Ja, wäre auch nicht so gut gewesen, wenn die dann den Drogenzugang gehabt hätten.
Ja, kommen sie ja noch früh genug drauf, die allermeisten.
Ja, du hast jetzt im Moment wieder, bis jetzt ist es erst eine EP, ich weiß nicht, kommt da noch ein bisschen mehr? Manchmal releasest du ja auch Songs immer so nach und nach. Ist dann jetzt noch ein komplettes Album geplant? Oder
geplant schon. Also ich werde jetzt schon auch weiter schreiben. Mhm. Ich war in Afrika gerade 3 Wochen alleine und habe da auch ein Video gedreht zu den jeweiligen Songs, ja, Columbus und Lebensgefühl, die auf der EP zu finden sind.
Vier Songs.
Ja, ich glaube schon, dass da noch mehr kommen. Und wenn ich noch so 4, 5 habe, hätte ich auch ein Album, dann hätte ich 9 Songs und dann würden wir das auch physikalisch pressen und mit der nächsten Jahr aus Jahr ein Tour, die immer im Dezember, Januar stattfindet, dann auch 23, 24. Genau, dann hätten wir eine Platte dabei.
Also ist nicht was, es gibt ja Künstler, die reichen Song um Song nach, bis dann irgendwann die Platte fertig ist. Also genau. Jetzt ist es erstmal prinzipiell für die 4 Songs abgeschlossen.
Das ist jetzt erstmal
am Weitergucken. Ja.
Genau. Ja, das ist das Streaming-EP, ne?
Ja.
Kann man jetzt noch streamen. Und weißt du, Plattenverkäufe sind so schlecht, ne? Und
ja,
das sind eigentlich Autogrammkarten. Mhm. Und die herrscht ja wirklich. Eine Platte, du kannst sie verkaufen live. Und ich arbeite oder beziehungsweise bin immer noch am Merch, bin zum Glück ein extrovertierter Typ und kann stundenlang am Merch stehen mit den Leuten quatschen. Das macht mir Spaß. Ja, genau. Und von daher machen wir auf jeden Fall irgendwie so eine gewisse Pressung. Vielleicht auch eine Vinyl oder so. Und dann kann man
cool Leute,
ne? Genau.
Ja. Wo wir gerade noch ein bisschen Werbung gemacht haben für deine Konzerte. Zum einen hoffe ich natürlich, dass du dann in deinem Jahresabschlussturn auch wieder so in meine Richtung kommst. Meistens Bremen-Oldenburg bist du ja gewesen.
Ja, ganz sicher kommen wir da wieder hin.
Ich hoffe das, weil dann schaue ich auf alle Fälle rein. Das ist das eine.
Wahrscheinlich dann, Bremen und Oldenburg.
Mal gucken.
Ja, machen beides.
Ja, super. Ja. Das ist dann umso besser. Mhm. Gibt es einen Song irgendwie, den sich die Leute immer wieder wünschen, wo sie sagen, okay, der muss unbedingt gespielt werden auf den Konzerten? Oder
die nächste Tour werden wir den auf jeden Fall spielen. Wir hören natürlich immer wieder Atmen, der ist diesmal nicht dabei.
Ja, okay, ja. Ich glaube, ich kann zu Gedanken lesen, auf den wollte ich zum Beispiel raus.
Ja.
Das ist nämlich so ein Ding, weil der ist so ein Toursong, weil der baut sich so auf. Ne? Der ist so.
Wir haben, ja, aber wir haben so, es ist immer schwierig, das Nähkästchen zu erklären. es gibt gewisse Lieder, die etwas beinhalten, was Atmen hat. Star Wars zum Beispiel. Mm, ja. Himmel und Berge spielen wir sehr gerne. Mm. Und das sind alles so Four to the Floor Dinger. Und dann gibt es Songs, wo man doch auch eine Menge Oh-Oh und Wo-Oh hat. Ne? Oh-Oh, Oh-Oh, Wo-Oh, Wo-Oh. Ja, das ist dann, oder Star Wars. Da-dam, 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 da-dam. Das sind Sachen, die hatte ich weiß, ich bin Sänger, ich habe die Sachen seit 2006, 7, 8 so geschrieben und bin immer auf so Chöre gekommen, ne?
Ja.
Und Chöre waren lange Zeit überhaupt nicht irgendwie am Start. Chöre hat gar keiner mehr gemacht. Oh, Chöre waren irgendwie vollkommen raus. Und dann auf einmal 2015, 2017 eher. Nur noch Chöre. Chöre des Wahnsinns. Oh, und die Chöre singen für dich, um das mal ganz vorne wegzunehmen. Und dann stand ich da mit meinen ganzen Chorliedern und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich auf einem Konzert halt zu viel Oh-Oh und zu viel rumschreie. Und bei Atmen ist das auch so, ne? Oh, 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 oh. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist zu viel, ist wahnsinnig. Also da hast du dir wirklich ein Ei gelegt. und deswegen ist Atmen in der Trio-Version nie so gut geworden wie Himmel und Berge und Star Wars. Mm, mm. Atmen funktioniert geil, wenn wir zu fünft auf der Bühne sind und den fetten Bass haben und wenn das richtig abgeht. Und wir sind ja nur mit Cello und Schlagzeug unterwegs. Und das ist ein Lied, das wir nie so geknackt haben für uns.
Ja, okay.
Wir haben es aber geknackt. Wir haben für die nächste Tour, weil es sich so oft gewünscht wird, das Lied, haben wir eine Version jetzt gefunden, die wir zu dritt spielen. Und ja, ganz genau.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Version sich dann anhören wird. Wenn ich mir dann auf alle Fälle anhören. Ja. Total klasse. Also ich könnte hier stundenlang mit dir weiter plaudern. Ich habe auch noch, wir haben jetzt gar nicht über alle deine ganzen Platten gesprochen.
Du wolltest mich noch irgendwas fragen, was deine Tochter...
Ja, das hatten wir schon.
Frage.
Naja, das war die Frage, ob das jetzt ein Song für jemanden bestimmtes war oder ob das eine allgemeine Geschichte. Ich kann ja auch so für dich oder ich habe eben eine bestimmte Person im Kopf. So, das war die Frage, die sie wissen wollte. Ich soll fragen, für wen der geschrieben war.
Und die heißt Emma.
Meine Tochter heißt Emma, ja.
Ja, ja, genau. Es gibt ein Lied auf der Kinderplatte, das heißt ja Emma, das Pony.
Okay, meine Emma ist jetzt 22.
Ja, okay, ach, alles klar.
Von daher, alles gut. Nein, das war so die Frage und ich hoffe, sie ist damit für sie beantwortet.
Ja.
Mal gucken, ob sie... wahrscheinlich im Nachhinein fällt dir noch ein, was ich noch hätte alles fragen können, aber gut, Chance vertan. vielleicht müssen wir dich, wenn wir dich live sehen, aus der Kabine zerren, dann kann sie selber nochmal fragen.
Ja, sehr gerne.
Oder am Merch.
Ja, genau.
wenn du da so lange stehst. Ja, sehr schön. Das
meistens ja.
Sehr schön, mein Lieber. Ich bedanke mich aufs Herzlichste, dass du das hier mitgemacht hast so spontan. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, viel Spaß noch bei deiner Show. Jetzt die letzten Konzerte, die du noch machst, ja. Und dann freue ich mich erstmal, wenn du fleißig weiterschreibst, dass dann auch ein neuer Tonträger, auch sehr gerne als LP, ich höre ja immer noch LPs, rauskommen wird, und freue mich natürlich auf einen Jahresabschluss, ob nun in Bremen oder Oldenburg oder beides, ist mir dann auch egal, ich werde auf alle Fälle da sein. Vielen Dank erstmal und ja, den Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören.
Danke dir.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.